Mahlzeit und herzlich willkommen zum AI or Die Podcast. Ich bin Ulrich aus dem weltgewandten Willich und stelle mir heute die Frage, was ist eine Data Analytics Strategie und warum brauche ich sie? Und dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Daniel Schiffner. Daniel kann sich nicht so richtig entscheiden zwischen Bergen und Meer, zwischen Wandern, Klettern und Segeln. Und wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, dann ist er Investor, freiberuflich unterwegs und immer offen für ein wirklich, wirklich gutes Gespräch. Deswegen sei es euch gern ans Herz gelegt, wenn ihr irgendwie was habt, was interessant klingt, dann geht gerne auf Daniel zu. Und wenn wir schon drüber reden, was für ihn interessant ist, wir kommen ja gleich noch aufs Thema. Aber Daniel, erstmal herzlich willkommen und Mahlzeit.
Mahlzeit, Ulrich. Schön, hier zu sein.
Sehr schön, Freude ganz auf meiner Seite. Daniel, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich stelle erstmal eine völlig andere Frage. Wir haben ja eben schon gehört, du kannst dich nicht so richtig entscheiden zwischen Bergen und Meer. Aber gibt es vielleicht doch irgendeinen Ort auf der Welt, der beides für dich vereint, wo du alle Hobbys ausleben kannst? Oder musst du dich bei jedem Urlaub quasi innerlich zerreißen?
Ja, den gibt's zum Glück und da werde ich auch in naher Zukunft hinfahren. Das ist Mallorca und zwar verbindet Mallorca wunderbar ein tolles Segelrevier mit Deepwater Solo Klettern. Das heißt also, man kann vom Boot direkt an den Fuß des Berges fahren und hat dann einen leichten Überhang, so dass wenn man stürzt, nicht ins Seil stürzt, sondern ins Wasser stürzt. Und genau, da geht's für mich bald hin.
Oh, sehr cool. Da kann ich dir nur viel Freude wünschen. Das klingt allein schon vom Erzählen her sehr, sehr cool. Daniel, lass uns mal auf die Frage zurückkommen. Was ist eigentlich eine Analytics-Strategie? Und was vielleicht auch als Abgrenzung so Richtung Data-Strategy, Unternehmensstrategie, wie hängt das alles zusammen? Was gibt's da? Was kannst du uns dazu sagen zur Analytics-Strategie? Was macht das besonders?
Ich glaube, wichtig zwischen einer Analytics-Strategie und einer reinen Data-Strategie ist, dass bei Analytics halt wirklich um Mehrwert geht. Ja, und ich versuche immer so ein bisschen den Mehrwert abzutrennen in drei grobe Schichten, drei große Bereiche. Und zwar der erste Bereich ist Risikominimierung. Ja, ich habe ähnlich, und da glaube ich, bin ich noch am ehesten sehr nah an einer Data-Strategy. Ich habe Risiken, die entstehen dadurch, dass ich Daten habe, dass ich Daten verarbeite. Derer muss ich mir bewusst sein und muss mir überlegen, wie ich damit umgehe. Das kann ein klassisches Strategieziel sein, dass ich sage, als Unternehmen möchten wir kein Risiko eingehen bei der Arbeit mit und Verarbeitung von Daten.
Das ist, glaube ich, sehr deutsch, dieses Risikominimierungsprinzip. Aber das, glaube ich, kann ja nicht das Einzige sein, was so dahinter steckt. Spielt da noch was anderes rein? So hast du gesagt, das ist so ein bisschen anwendungsbezogen. Ja. Also muss ja noch irgendwas daneben sein.
Ja. Deshalb sage ich, ich glaube, das ist die erste Parallele zwischen einer Analytics-Strategie und einer reinen Datenstrategie. In der Analytics-Strategie selber sollte es viel mehr um den Wert von Daten gehen und wie ich den auch wirklich dann ins Leben bringe. Und das halt nicht nur auf einem PowerPoint, sondern wirklich in eine konkrete Umsetzung. Und auch da würde ich nochmal unterscheiden in zwei getrennte Bereiche, nämlich einmal die Datennutzung als Ziel einer Strategie und wirklich das Ziel, neue Werte zu kreieren. Also quasi bei der Datennutzung schaue ich eher auf Effektivität der Nutzung und Effizienz. Das heißt, ich habe bestehende Prozesse, ich habe bestehende Daten, bestehende KPIs und das überarbeite ich, so dass es dem Unternehmenszweck besser zugutekommt. Bei neuen Werten spreche ich davon, wirklich neue Insights zu generieren. Also wirklich auch neue Wege zu finden, wie das Business Prozesse lebt, die Prozesse unter Umständen umzustrukturieren oder auch die Daten selber als Wertgegenstand zu behandeln und zu monetarisieren.
Ja, total spannend. Jetzt ist das ja erstmal ein hehres Ziel, aber wenn wir jetzt so gucken Richtung Umsetzung, kommen wir nachher nochmal zu, aber was wären denn aus deiner Sicht dann so die ersten Schritte, wenn man sich ja so eine Analytics-Strategie auf die Fahne schreibt und das umsetzen möchte? Wie gehe ich denn da vor?
Ja, ich glaube, das, was ich erlebt habe in meiner Vergangenheit als Berater und in einer Private Equity Opco und auch in einem Konzern, ist, dass ganz schnell gesagt wird, wir brauchen eine Strategie, aber der Strategieprozess dahinter gar nicht wirklich gelebt wird. Ja? Und erstmal ist es total wichtig, sich diese strategischen Ziele bewusst zu sein. Möchte ich diese Daten in einer Analytics-Strategie für Risikominimierung einsetzen? Möchte ich sie für bessere Datennutzung, Effektivität oder Effizienz einsetzen? Oder möchte ich mich tatsächlich damit beschäftigen, wie ich neue Werte schaffe? Mhm. Erst wenn ich das Ziel klar habe, dann kann ich eigentlich wirklich in die Umsetzung gehen. Weil das, was ich oft erlebt habe, ist, dass ein Ziel definiert wird und gar nicht die Auswirkungen auf die anderen Ziele berücksichtigt werden oder Voraussetzungen gar nicht berücksichtigt werden. Das heißt, zuallererst in dem Prozess ist es total wichtig, sich zu überlegen, was ist das Ziel, wo möchte ich hin und warum tue ich das überhaupt? Ja, viele Unternehmen haben jetzt auch im GPT-Hype gesagt, wir brauchen einen eigenen GPT.
Ja.
So. Ich habe sehr spannende und auch sehr kontroverse Posts dazu gesehen auf LinkedIn, denen ich größtenteils auch recht gebe. Ja, man muss nicht immer ein eigenes GPT machen. Da gibt es Firmen, die stehen dahinter. Die können das viel schneller weiterentwickeln als man selber. Bis man selber so etwas umgesetzt hat, ist das Modell schon wieder veraltet, auf dem man aufsetzt. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es super wichtig, sich zu überlegen, warum möchte ich Analytics einsetzen? Wofür möchte ich Analytics oder auch KI einsetzen und wo komme ich her? Ja, das ist dann quasi der nächste Schritt in die Umsetzung. Nämlich jedes Ziel, das ich definiere in diesen drei Dimensionen, hat Bedingungen für unterschiedliche Kategorien. Ja, ich komme gleich vielleicht nochmal drauf. Wie kann man das denn so ein bisschen abschichten, abtragen, um zu verstehen, wo man steht und wo man hin möchte? Weil erst dann, wenn ich verstehe, wo ich stehe, was mein Ziel ist und wo ich hin muss, um dieses Ziel umzusetzen, erst dann kann ich auch konkrete Maßnahmen identifizieren.
Absolut einleuchtend. Wenn ich weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wie er laufen muss, um ans Ziel zu kommen. Absolut einleuchtend. Stellt sich mir gerade die Frage, mach mir das nochmal konkret. Hast du vielleicht irgendein Beispiel, an dem du das so bisschen greifbar machen kannst, wie du das ja im Grunde angehen würdest. Also hast du da was?
Also ich habe, wir hatten ja zum Glück ein Vorgespräch und in dem Vorgespräch habe ich Literatur zitiert, die ich durchaus gut finde, Caruthers and Jackson. Ich hatte die große Ehre, das Vergnügen, in der Summer School teilzunehmen von Caruthers and Jackson für Chief Data Officers. Kann ich nur jedem empfehlen, bewerbt euch dafür. Ist eine tolle Erfahrung. Die beiden Autoren, ich habe sie persönlich kennenlernen dürfen, sind wirklich sehr, sehr erfahrene Data-Menschen und in den Büchern steht sehr, sehr viel Wahres. Und die beiden haben ein Modell eingeführt. Das ist so ein Assessment, so ein Spider-Diagramm. Jetzt bin ich als Berater da geneigt, dieses Spider-Diagramm gerne zu zitieren. Ich finde das aber zu komplex. Ja, also gerade wenn wir versuchen, so ein bisschen dieses Thema Strategie runterzubrechen, dann würde ich da eher ein einfacheres Beispiel nehmen. Und das einfache Beispiel, glaube ich, ist, wenn man sich dieses ganze Thema Analytics vorstellt wie ein Burger. Ja, okay. Das heißt also, ich habe ein Brötchen, ich habe ein Patty und ich habe Toppings. So. Und nur wenn das irgendwie zusammenpasst, dann schmeckt der Burger auch. So. Das wäre jetzt meine Analogie. Das heißt, ich habe ein Brötchen und bei dem Brötchen bin ich bei der Technik und der Infrastruktur. Ja, ich muss erstmal die technischen Voraussetzungen schaffen. Ich muss Systeme haben, die miteinander sprechen können. Ich muss die Data Pipelines haben. Ich muss Netzwerke haben. Ich muss insgesamt eine Architektur haben. Ich brauche ein Zielbild, in dem ich dann auch Use Cases, die ich entwickle, betreiben kann. So, jetzt habe ich aber nur das Brötchen. Das Brötchen alleine schmeckt ja nicht. Wenn man jetzt an das Petty denkt, dann hätte ich gesagt, das Petty ist der Data Layer. Das heißt, das sind die ganzen Daten da drin. Und das ist meistens der Unterscheidungsfaktor. Ja, das heißt, welche Daten oder Data Strategy, haben wir mit angefangen, ja, wie ist die Unterscheidung, welche Datenstrategie habe ich, welche Data Governance liegt dahinter, welche Analyse-Tools stelle ich bereit, welche KPIs habe ich, welche KI-Modelle habe ich, welche Algorithmen habe ich. Das ganze Data Science-Thema, das setzt auf der Technologie auf, aber ich finde es immer schwierig, wenn das miteinander vermischt wird. Und am Ende schmeckt der Burger dann, wenn die Toppings auch noch dazu passen. Das heißt also, wenn Tomate, Salat, Gurke, was auch immer man jetzt mag, wenn das dazu passt. Und das gibt dem Ganzen dann quasi den letzten Schliff. Und jetzt ist das Business wahrscheinlich ein bisschen pikiert, wenn ich sage, das Business sind die Toppings aus meiner Sicht. Aber genau so ist es. Also die wirklichen Use Cases, die Geschäftsprozesse, unter Umständen neue Geschäftsmodelle, das macht das Ganze dann rund und nutzt es. Und nichts von dem, es mag Menschen geben, die mögen ein Patty alleine oder mögen ein Patty mit Salat. Ich gehöre nicht dazu, deshalb diese Analogie aus meiner Sicht. Ja. Ein Burger ist halt wirklich erst vollständig, wenn alle drei Komponenten zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung in so einer Analytics-Strategie, dass es eben drei Komponenten bedarf, die zusammenspielen, die aber grundverschieden sind in ihrer Art, wie sie operieren. Ja, es ist oft sehr schwer, aus der Business-Sicht über Technologie zu sprechen. Und eine gute Analytics-Strategie schafft die Übersetzung, beziehungsweise die Umsetzung einer guten Analytics-Strategie schafft die Umsetzung.
Ja, ich finde das ein total spannendes Bild. Denn du hast es eben so schön gesagt, es gibt Menschen, die halt nur das Patty mögen, ja, dann ist es aber eine Frikadelle, dann bestelle ich eben was anderes, dann ist es eben nicht der Burger, der eben auch entsprechende Mehrwerte liefert, in dem Fall vielleicht besser schmeckt oder nahrhafter ist oder wie auch immer, vielleicht noch das Salatblatt und die anderen leckeren Toppings wie Tomate und damit auch ein bisschen was Gesundes dabei haben. Nee, aber super spannendes Bild, um mal dabei zu bleiben. Jetzt ist es ja so, bei einem Burger kann man eine Menge falsch machen. Ne? Burger verbraten, also Patty verbraten, die Buns sind noch total labbrig oder was auch immer einem da so einfällt. Was sind denn in dem Analytics-Kontext, in dem Analytics-Strategie-Kontext jetzt so typische Punkte? Einen hast du ja schon angeschrieben, dass man gar nicht weiß, wohin man will. Aber was gibt's denn sonst noch so?
Ja, ähnlich wie bei der Strategie selber. Ne? Zuerst nicht zu wissen, wo man hin will. Und zu vergessen, wo man herkommt. Ja, das heißt also, wenn ich meine Analytics-Strategie maßgeblich auf Wertgenerierung ausrichte, dann muss ich mir der nötigen Voraussetzungen dafür sehr bewusst sein. Ja, oftmals erfordern Use Cases, die umfangreiche Insights generieren, auch umfangreich qualitativ hochwertige Daten. Wenn ich aber nicht berücksichtige, dass ich die noch nicht habe oder dass ich historische Daten nicht habe, dass ich Daten nicht nutzen darf, aufgrund von Geschäftsbedingungen, Verträgen, wie auch immer, dann suggeriere ich in der Strategie schon etwas liefern zu können, leisten zu können, was unter Umständen gar nicht funktioniert in der Realität. Deshalb ist das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, schon bei der Formulierung der Strategie auch diese Standortbestimmung mit zu haben und zu überlegen, wo stehen wir denn? Haben wir denn überhaupt schon Data Fabric oder ein Data Lake, was auch immer für ein Konzept man da nutzen möchte, aber das für sich selbst bewusst zu haben und auch bewusst zu sein, wie viele Daten sind denn da drin, die schon nutzbar sind und was sind das für Daten? Ja, ich glaube, ein häufiger Fehler ist, dass eine Zeit lang so suggeriert wurde, ja, man braucht nur Daten und einen Data Scientist und dann findet man schon die Use Cases. Wenn sich jemand hinsetzt und gräbt, ja, dann findet der schon Geschäftsmehrwert. Das ist, in meiner Erfahrung ist das noch nicht vorgekommen. Ja, es ist eher das Gegenteil der Fall. Ich glaube, man braucht eine konkrete Fragestellung und dann erst muss man auf die Suche gehen, haben wir denn die richtigen Daten dafür? Und das im Umkehrschluss ist das wieder ein sehr iterativer Prozess, in denen viele Unternehmen noch gar nicht da sind. Das ist so ein Probieren und ja, funktioniert nicht. wir machen doch lieber etwas anderes, dass das überhaupt zugelassen wird. Das gehört aus meiner Sicht mit zu sehr häufigen Fehlern. Ja, und dann letzten Endes, wenn ich dann wirklich eine Analytics-Strategie habe, die etwas bewirkt, dann habe ich meistens Auswirkungen auf Prozesse. Das heißt, Prozesse müssen sich ändern. Und dann ist das, was ich gerade so ein bisschen, ich wollte nicht despektierlich sein, Topic genannt habe, ja. Und wenn das Business sich dann nicht anpasst und wenn die Prozesse nicht angepasst werden, dann kann ich die schönsten Insights generieren. Und auch das habe ich gesehen, dass halt Insights generiert werden und am Ende aber nicht den Ertrag bringen, den sie könnten, ja, weil die Akzeptanz dafür fehlt.
Ja, ich glaube, dafür ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass diese Analytics-Strategie eben ja auf eine Unternehmensstrategie einzahlen muss. Das heißt, das Unternehmen muss sich klar sein, möchte ich, also Amazon hat zum Beispiel ganz klar definiert, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen sein. Das heißt, alles, was danach an Strategien kommt, muss ja auf diesen Nutzen einzahlen. Wenn ich jetzt da sage, okay, ich möchte jetzt einfach mal, keine Ahnung, das Verpackungsmaterial um 0,2% senken, dann ist das eine schöne Fragestellung. Nur damit kann im Endeffekt, gegebenenfalls, ist das vielleicht nicht der Hauptnutzen oder nicht der Nutzen, der unbedingt gewollt ist, wenn das dann zu Frustration beim Kunden führt. Deswegen absolut verständlich. Jetzt haben wir schon so ein paar Klippen quasi umschifft. Das heißt, wir haben eine Strategie entwickelt, die ja im Grunde ja schon alles beinhaltet, woher ich komme, wohin ich möchte und so weiter. Aber wie bringe ich das denn jetzt in die Praxis? Wie bringe ich die Leute dazu, das zu verstehen, was ich damit erreichen möchte und ja im Endeffekt mit den Insights, die dann generiert werden, auch nachher loszulaufen und Sachen zu ändern?
Ja, es gibt so dieses schöne Sprichwort, am Ende muss der Köder dem Fisch schmecken. Ja, und das ist halt eine der wichtigsten Dinge, glaube ich. Ähnlich wie dieses, ich gebe einem Data Scientist einen großen Pool von Daten und da kommt irgendwann was raus. Ja, ich brauche einen Geschäftsnutzen. Und genauso wie den Geschäftsnutzen brauche ich jemanden, der willens ist, mit mir zusammenzuarbeiten und so einen Use Case zu finden und auch umzusetzen. Ja, ich kann noch so sehr versuchen, Autos zu verkaufen. Wenn niemand Auto fahren möchte und alle Bahn fahren möchten, dann werde ich kein Auto verkaufen. Und so ein bisschen ist es halt mit so einer Strategie und mit Analytics Use Cases auch, die dann Bestandteil einer solchen Strategie sind. Man muss die relevanten Personen mit an den Tisch bekommen und braucht deren Buy-in. Die müssen mitmachen. Gerade in großen Unternehmen ist das nicht einfach, ja, wirklich alle Beteiligten mit an den Tisch zu bekommen.
Ja.
Und genauso geht's auch um die Identifikation von solchen Use Cases. Ja, das ist halt sehr, sehr wichtig, da Leuten die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, welche Möglichkeiten Analytics überhaupt hat. Also, ne, gerade wenn wir jetzt so ein Stückchen weiterdenken, nur von einer reinen Analytics-Strategie, auch zu KI-Tools. Verständnis kommt durch Experimentieren. Ich brauche Freiheitsgrade und ich muss es auch einfordern. Also es ist beides. Ja. Es ist ein Geben oder ein Nehmen. Ich muss der Organisation Tools zur Verfügung stellen, um selber mal damit zu spielen, um selber mal mit ChatGPT oder welches Modell auch immer man nimmt, die Fragen zu stellen und muss aber gleichzeitig auch versuchen zu messen, ob das auch genutzt wird. Mhm. Ja, und den Leuten das auch auferlegen. Und dann halt gemeinsam mit denen Use Cases identifizieren. Und im nächsten Schritt steht dann das Priorisieren. Was sind denn die wirklich wichtigen Dinge, die dabei jetzt rausgekommen sind? Wenn ich aus so einer, ich nenne das mal jetzt so eine Ideation-Session rauskomme mit dem Business, dann muss ich halt verstehen, und da ist dann, setzt dann wieder die Rolle der Analytics-Organisation ein. Was ist denn umsetzbar? Was kann ich denn realistisch mit der Infrastruktur, die ich habe, mit dem Tooling, mit den Daten, die ich habe, was kann ich denn realistisch umsetzen und was ist eher so eine Wunschliste? Und dann, wie schnell kann ich das umsetzen und wie kann ich auch schnell Mehrwert erreichen?
Ja, also der Use-Case-basierte Ansatz, den finde ich sowieso immer wichtig, weil erst dadurch ja, auch Verantwortung geschafft wird. Das heißt, man fühlt sich ja diesem Use Case dann verpflichtet und weiß, der bringt einen Mehrwert und erst dadurch bekomme ich dann auch wirklich, glaube ich, auch Fahrt auf das Ganze drauf. Jetzt sind wir so ein bisschen durchgegangen, was halt benötigt wird, aber rein vom Vorgehen her, wie würdest du da vorgehen? Ist das tatsächlich, wenn ich einmal dieses Ziel vor Augen habe, definiere ich das, baue ich dann schöne Meilensteine, wie man es halt gemacht hat, oder Wasserfall, wie auch immer du es nennen magst, ob man jetzt nach vorne oder nach unten möchte, egal. Oder siehst du eher ein agiles Modell? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, gerade bei den Daten braucht es ein agiles Modell. Ja, weil viele Dinge, die funktionieren oder nicht funktionieren, stellen sich erst raus, wenn man wirklich mit den Daten arbeitet. Ja, es ist, ich glaube, umfassend zu beurteilen, ob Daten vollumfänglich ausreichend sind für einen Use Case, der jetzt ein bisschen größer ist, ist eine sehr, sehr große theoretische Arbeit. Und das ist einfacher zu schauen, ob man Ergebnisse erzielen kann mit den Daten, die man hat. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich halt mich von der Vorstellung lösen muss, dass ich sage, ich mache jetzt nur diese drei Use Cases und dann habe ich den heiligen Gral erreicht. Sondern das ist, aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, es ist schlechter als 50-50. Ja, man muss mehr, deutlich mehr anfangen, als man am Ende umsetzt, um tatsächlich ans Ziel zu kommen, das man vorher definiert hat. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die Organisation auch mitbringen muss und auch die Bereitschaft dafür. Das ist in vielen Unternehmen ist das ein großer Prozess, dass man sich so von einem verabschiedeten Jahresziel auf eine bestimmte Art und Weise, das ist ja agiles Arbeiten, ich gebe das Ziel vor und ich überlasse dem Team, wie es das erreicht, diese bestimmte Art und Weise, dass ich die nicht definiere und akzeptiere, dass das Team andere Wege findet, andere Use Cases findet, um das zu liefern.
Total spannend, auch dieser Brückenschlag jetzt nochmal Richtung Data Quality. Ich sehe auch Data Governance, du hast ja eben auch die Verfügbarkeit von Daten angesprochen, sehe ich auch noch in diesem Spannungsfeld drin. Und ich sehe es tatsächlich genauso, dass diese agile Herangehensweise ermöglicht mir einfach früh zu scheitern, wenn es so ist. Aber dann weiß ich eben, dass ich mit diesem Use Case nicht weiterkommen werde. Aber ich habe gesehen, was denn, ich habe mich ja damit beschäftigt, welche Daten haben wir, welche Zugriffe haben wir, welche Möglichkeiten, in welche Richtung soll es überhaupt gehen und kann dann eben auch neue Use Cases finden, die vielleicht größeren Nutzen sind und umsetzbar sind. Von daher super spannend. Jetzt haben wir noch einen Punkt so in meinen Augen komplett ausgelassen. Das ist der Mensch. Wie spielt der denn damit rein? Muss ich da irgendwas noch beachten?
Ja, es ist natürlich eine Organisation, die aus diesen drei Teilen besteht. Ja, und ich glaube, die große Herausforderung ist halt, dass jemand, der in einem Fachbereich arbeitet, dem wird es sehr schwer fallen, die Technik zu verstehen. Und umgekehrt. Ja, diese Menschen geben meistens ihr Bestes. Und das ist ja der schöne Fall, dass sich viele Menschen mit ihrer Arbeit so sehr identifizieren, dass sie sehr, sehr viel dafür geben und opfern. Aber es ist halt trotzdem schwer, jemandem eine komplett fremde Disziplin beizubringen. Und dafür ist es halt wichtig, das ist ja auch ein Grundsatz der Agilität, ja, dass ich unterschiedliche Disziplinen zusammenbringe in einem Team und das Team verantwortlich mache für die Ergebnisse. In dem Moment, wo ich versuche, das zu entkoppeln, wird es oft schwierig, weil das gegenseitige Verständnis nicht ausreicht, dass eine Person alleine entscheiden kann, wie dann der weitere Verlauf sein soll. Also ja, unmöglich ist es nicht. Ja, und es gibt mit Sicherheit viele, viele Menschen, die in der IT arbeiten, die ein hervorragendes Verständnis von den Geschäftsprozessen haben und von dem, was da passiert und was auch die Zielsetzung eines solchen Prozesses ist. Aber ich glaube, man darf das halt nicht als selbstverständlich nehmen. Ich glaube, man muss gezielt diese Menschen zusammenbringen und sie sensibilisieren dafür, dass der Rahmen, in dem sie sich bewegen, in dieser Organisation, in so einem Analytics-Umfeld deutlich größer ist als nur IT oder nur Daten. Und dass auch zum Beispiel eine Datenarchitektur sich daraus ableiten muss, was Gegenstand der Strategie ist und was die Hauptbereiche für Use Cases sind. Ja, um gezielt dann auch Datenarchitektur aufzubauen, Datenprodukte aufzubauen, um diese Strategie zu unterstützen.
Ja, super spannend. Ich habe gerade schon von dir auch gehört, dieses, ich sag's mal, Trendwort, Datenprodukte. Ich weiß, wir haben uns ja schon im Vorfeld ja lange unterhalten. Ich glaube, wir machen dazu nochmal einen gesonderten Podcast, weil das war, was wir besprochen haben, es war einfach viel zu wertvoll, um das jetzt ungenutzt dahin gehen zu lassen. Deswegen freut euch nochmal auf Daniel, aber lass uns nochmal zurückkommen. Ich finde das total wichtig. Das ist ja, jede Strategie bringt ja irgendwo auch Wandel mit sich. Und dieser Wandel, du hast gerade ja schon angesprochen, vielleicht auch so ein Stück weit Umdenken in der Teamzusammensetzung, dass eben nicht mehr gesagt wird, okay, lieber IT, bau mir mal bitte diese Datenstrecke und dann möchte ich hinten raus dieses Ergebnis haben, sondern das ist mehr ein Miteinander geworden. Die Talente müssen irgendwo gefunden werden im Unternehmen, zusammengebracht werden und dann wird der Mehrwert später ja dann auch irgendwo ja offenbar. Aber wie bekomme ich das denn hin, diesen Change auch dann zu meistern, die Widerstände vielleicht zu überwinden, die ja im Endeffekt auch ein bisschen loslassen in manchen Bereichen bedeutet und mehr Arbeit in anderen Bereichen?
Ich glaube, das ganze Thema steht mit der Verantwortung und fällt auch damit. Ja, das heißt, am Ende des Tages brauche ich einen Ergebnisverantwortlichen. Und da ist es naturgemäß schwer, wenn wir in dieser Dreiteilung bleiben, Technologie, Daten und Fachbereich, dass jemand aus der Technologie etwas verantwortet, was große Auswirkungen in den Abläufen des Fachbereichs bedeutet. Ja, das heißt, die Tendenz bei mir würde immer dahin gehen, zu sagen, die Verantwortung liegt im Fachbereich und der Fachbereich muss auch eine Veränderung wollen. Ja, ansonsten hilft mir das nichts. Ich kann die schönsten Insights haben, wenn sie nicht angewendet werden, dann habe ich halt keine, ja.
Absolut. Und in der Regel ist es dann nämlich immer diese Toolfrage, die dann auf einmal wieder hochploppt, so nach dem Motto, ja, das Tool ist scheiße, das kann das nicht. Oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Es ist nicht gut, das kann das nicht. Und hier müssen wir viel zu viel Arbeit reinstecken. Aber der Nutzen hinten dran ist, glaube ich, dann einfach nicht transparent geworden, um sagen zu können, ja, das hat im Moment noch so seine Ecken und Kanten, aber wir möchten es trotzdem umsetzen und wir werden es auch mit dir zusammen gestalten. Ich glaube, dieses gemeinsame Gestalten ist da auch so ein Thema, oder?
Ja, ich glaube, viel mehr noch, dass sehr schnell vergessen wird, dass da am Ende eine Organisation sich verändern muss. Ich hatte das große Glück, dass ich mal einen Dozenten hatte, der mir gesagt hat, nichts ist größer als das Beharrungsmoment einer Organisation. Ja? Und das ist halt so. Und wenn ich sage, ich habe jetzt die Insights, dann muss ich immer noch den Schritt danach denken. Irgendjemand muss das operationalisieren. Und wenn derjenige nicht mitmacht und ich den nicht abgeholt habe, den nicht frühzeitig auch mit in die Verantwortung genommen habe, dann wird diese Operationalisierung extrem schwierig. Bisschen unmöglich.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es einen Ergebnisverantwortlichen gibt, dann muss ich ja irgendwie aber auch messen können, wie denn der Erfolgs- oder wie der Reifegrad in diesem Prozess jetzt ist und wie der Erfolg gerade ist. Siehst du das auch so? Also was sind da so deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, wir wären ja keine Data-Geeks, wenn wir nicht zählen, messen, wiegen, toll finden würden. Ja. Aber Spaß beiseite, ich glaube, es ist unabdingbar, schon auch in dem Moment, wo ich Data Science einsetze, eine Model Drift zu monitoren und das Ganze im Betrieb, auch den Betrieb in eines solchen Use Cases frühzeitig mitzudenken und das Messen, das Nachhalten der Wirksamkeit und das Anpassen, das kontinuierliche Anpassen, schon von vornherein mitzudenken und mitzuplanen.
Ja, absolut. Jetzt ist Messen und Planen auch, aber ja noch ein Stück weit auch eine Frage der Ethik. Also das heißt, wie weit kann ich denn da gehen? Was nutze ich dafür? Was gebe ich auch vielleicht an Daten irgendwo hin und bekomme sie wieder zurück aufbereitet? Aber du hast ja eben auch schon von KI-Modellen gesprochen, die vielleicht außerhalb des Unternehmens liegen etc. Was ist denn, spielt dieses Ethikthema da auch noch rein? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist halt auch ein Stück weit von der Zielsetzung abhängig. Also erstmal, ja, grundsätzlich sollten wir Daten ethisch verarbeiten. Ja, also da, dieses Thema Responsible AI oder Responsible Data Science, das sollte man sich schon zu Herzen nehmen. Das sollte man nicht nur, das ist aus meiner Sicht ein Muss. Ich habe lustigerweise heute Morgen noch mit einem großen Medienunternehmen gesprochen, die als eins ihrer Alleinstellungsmerkmale gesagt hat, haben, dass sie qualitätsgesicherten Journalismus betreiben. In dem Moment, in dem ich mich auf generative AI verlasse, ja, um Content zu erstellen, um Bilder zu erstellen, muss ich halt von Anfang an Responsible AI so denken, dass natürlich auch der Content, der da geschaffen wird, diesem Grundsatz des Qualitätsjournalismus gerecht wird. Und das ist jetzt natürlich gerade bei den generativen Themen, glaube ich, nochmal etwas anderes in den gestalterischen Berufen, gerade in der Medienbranche. Ja, da möchte niemand Deepfakes haben, da möchte niemand erfundene Fakten haben von einem GPT-Modell. Aber das gilt natürlich auch im Kleinen dann für jeden einzelnen Use Case, den ich in einer Firma umsetzen möchte.
Also definitiv, da sind wir ja auch zum einen in so einem, in dem Thema Bias, also ja ein Stück weit ja auch Diskriminierung dann und in dem anderen ja auch Fehlentscheidungen, die auf Basis von ja irgendwelchen merkwürdig generierten Daten erzeugt werden oder abgeleitet werden, wo ich also auch ein unternehmerisches Risiko sowohl bei dem Bias als auch beim ja generierten Daten ja da reinbringe.
Absolut. Ich habe mit großer Faszination das Paper gelesen, das sich damit beschäftigt hat, wie ich die entsprechenden Nodes modifizieren kann und muss, in denen Wissen in GPT-Modellen gespeichert ist. Ja, die halt zeigen, dass es am Ende doch nur ein Rechenmodell ist. Mhm. Und für jedes Rechenmodell gilt halt, es wird das ausspucken, was man ihm trainiert hat. Ja, also was der Lerndatensatz war. Und das ist natürlich bei den GPT-Modellen sehr, sehr umfangreich, aber natürlich immer auch mit einem gewissen Bias versehen. Gar keine Frage.
Ja, absolut. Daniel, mit Blick auf die Uhr, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe heute ganz viel dazugelernt. Dafür danke ich dir auf jeden Fall schon mal. Wenn du jetzt noch, also wir kommen gleich nochmal, aber wenn du nochmal so drei Dinge herauspicken würdest, die dir an dem Thema Analytics oder Analytics-Strategie wichtig sind, was wären das für drei Punkte? Was würdest du den Hörern jetzt mit auf den Weg geben? Bitte, wenn ihr alles vergesst, aber das bitte nicht.
Ich glaube, wenn ich es noch einmal zusammenfassen müsste in drei Punkten, was mir wirklich wichtig wäre, ist die Zieldefinition. Ja, und die darf oder muss sogar sehr ambitioniert sein. Ich glaube, ohne eine ambitionierte Zieldefinition ist die Veränderung nicht groß genug. Der zweite Punkt ist, es müssen alle drei Schichten des Burgers mitgenommen werden. Ja? Weil wenn eins fehlt, dann ist es nicht vollständig. So, und als dritter Punkt, der Fachbereich muss sich verantwortlich fühlen und eine Veränderung auch umsetzen wollen, denn ansonsten sind die Insights nur Insights und kein Benefit für das Unternehmen.
Mega, also perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es auf gar keinen Fall gekonnt. Sehr schön, Daniel. Ihr habt ja schon gehört, ich werde mich mit Daniel nochmal treffen und ihr werdet davon auch profitieren. Wir werden uns dann mit Sicherheit nochmal über lassen wir es ruhig beim groben Überbegriff Datenprodukte irgendwo landen. Für heute danke ich dir ganz herzlich. Bei uns ist es so üblich, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Du darfst gleich alles sagen. Du darfst Oma, Opa grüßen, wie auch immer. Völlig egal. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist danke zu uns, weil du hast uns ja deine Zeit geschenkt, deine Erkenntnisse gegeben. Und deswegen sage ich jetzt einfach nur noch, Stage is yours.
Und ich sage trotzdem danke, dass ich da sein durfte. Das ist manchmal bei mir so, dass ich mich dann über solche Dinge hinwegsetze. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch ein paar Anregungen gegeben hat, die ihr zugehört habt und ihr gerne Kontakt aufnehmt über LinkedIn. Ich freue mich immer über Diskussionen, Anregungen, kontroverse Punkte dazu, wenn ihr meint, ich habe da irgendwas erzählt, was euch überhaupt nicht passt. Schreibt mir gerne eine Nachricht und lasst uns diskutieren.
Und das kann ich nur empfehlen. So sind wir ja ins Gespräch gekommen und ihr seht, was daraus geworden ist. Herzlichen Dank, Daniel. Und ja, ich würde sagen, bis bald.
Bis bald, Ulrich.